Genau, lass uns kurz Zeit nehmen und auf Lobpreis danken oder antworten. Einfach einen Moment der Stille. Allein deine Gnade genügt, Vater. Tolles Lied, schöner Text. Ich bitte dich, dass das wirklich in unserem Kopf oder in unseren Herzen und Seelen klar wird, was diese Gnade tatsächlich bewirkt, wie viel Kraft sie freisetzt in unserem Leben. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, weil du uns gezeigt hast, wie wir unser Leben gestalten dürfen. Danke, Jesus, dass du unsere Vergangenheit vergibst. Danke, dass du uns die Zukunft schenkst, aber noch mehr danke ich dir, dass du uns jetzt zeigst, wie wir dieses Leben gestalten dürfen. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie wir ein gutes Leben haben können. Vater, wir wissen, dass wir ein gutes Leben haben dürfen, weil du gut bist. Manche Situationen sind nicht gut, manche Momente sind nicht gut, manche Menschen und manche Entscheidungen sind nicht gut. Und Situationen, in denen wir stecken, sind manchmal nicht gut. Konflikte, Kriege. Es gibt so viele Dinge, die nicht gut sind auf dieser Welt, aber wir haben einen festen, eine Konstante und das bist du und du bist gut. Und ich bitte dich, Vater, jetzt für diesen Gottesdienst, ich bitte dich, dass deine Güte diese Präsenz und deine Präsenz einfach klar und deutlich macht. Ich bitte, dass jeder einzelne von uns wirklich wahrnimmt, deine Gegenwart. Du bist hier und du bist gut. Und egal in welcher Situation wir gerade sind, es wird alles gut, weil du gut bist. Und darauf dürfen wir bauen. Ich bitte dich, Vater, dass du uns Weisheit schenkst für die nächste Woche, für die kommende Woche, für die Entscheidungen, die wir treffen sollen. Wir bitten dich, dass du uns Weisheit gibst und uns hilfst und lehrst, gut zu sein und gut zu leben und gute Entscheidungen zu treffen, so wie du es möchtest. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Ja, guten Tag zusammen. Falls wir uns noch nicht kennen, ich heiße Alexander Berg, ich komme aus Weilerswist und vor 25 Jahren haben wir eine Gemeinde gegründet in Erfstadt, die heißt Mosaik. Mosaikkirche wäre eine Familie. Dort bin ich Pastor und genau. Und wir haben 4 Kinder. Jemand fragte mich nach meinen Kindern. Unsere Kinder sind leider groß oder zum Glück, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich bin noch in so Transition. Ich weiß noch nicht, ob ich mich freuen soll, dass die weg sind oder doch traurig sein. Ich glaube, wenn die da sind, dann tue ich so, als wäre ich traurig. Wenn sie weg sind, freue ich mich. Und wenn die kommen, freue ich mich auch. Aber ihr kennt das wahrscheinlich alle, ne? Und 4 Kinder, wir haben einen Sohn, der wohnt jetzt in Köln, der hat Kochlehre abgeschlossen, arbeitet als Koch. Eine Tochter wohnt in Bayern, die heiratet im Mai, glaube ich. Ich hoffe es, dass ich es richtig notiert habe. Und dann haben wir eine Tochter, die studiert in Ostdeutschland, in Halle an der Saale. Und die mittlere Tochter, also die dritte, die ist bei uns noch zu Hause, macht Ausbildung auch. Also und nebenbei, wie gesagt, mache ich Gemeindegründung. Ich bin Gemeindepastor, ich mache nichts anderes. Ich arbeite nur einmal die Woche, manchmal zweimal, wenn ich dann zu euch komme. Dann darf ich zweimal arbeiten. Wir haben in der Mosaik, wir haben dieses Jahr, und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen mit dem Thema, ich habe schon Rüdiger gesagt, leider schreibe ich keine Predigten für euch neu, sondern ihr bekommt etwas, was ich schon gehalten habe. Aber das ist alles gut. Ja, zumindest wisst ihr schon, das wurde schon erprobt und die Gemeinde hat ihre Okay gegeben. Ich lebe noch. Und wir haben das Jahresthema für uns, dieses Jahresthema heißt Liebe deinen Nächsten. Und ihr wisst, Jesus hat ja gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe gesagt, wir fokussieren uns auf Liebe deinen Nächsten und versuchen einfach bewusst zu machen, dass wir in einer Gesellschaft leben oder in unserem Umfeld, wo wir leben, wir möchten gerne unsere Nachbarn erreichen. Und das ist immer tolles Engagement, wenn man sagt, ja, lass uns missionarisch werden, lass uns Leute erreichen, ja. Und wir merken oft, dass wenn die Leute zu uns kommen, dass sie nie wiederkommen. Die kommen einmal in die Gemeinde und dann sagen sie, nein, danke. Und deswegen sagen wir, liebe deinen Nächsten bedeutet nicht nur, ich liebe Leute, die Jesus noch nicht kennen, sondern die größte Herausforderung ist natürlich auch, die Leute zu lieben, die Jesus schon kennen, ja, in der Gemeinde. Und deswegen sagen wir, liebe deinen Nächsten und wer ist dein Nächster? Jeder, der zu dir, der Nächste ist, der deine Hilfe braucht, der neben dir ist. Liebe deinen Nächsten. Und das ist unser Jahresthema und die Predigtreihe, die wir jetzt gerade machen, die heißt, Liebe ist keine Währung. Liebe ist keine Währung. Und vielleicht wird der eine oder andere sagen, ja, das weiß ich. Und die meisten wissen es, dass Liebe keine Währung ist. Und trotzdem verhalten wir uns oft so, als müssten wir Liebe verdienen. Denk mal drüber nach. Wenn du sagst, ja, ich weiß, Liebe ist keine Währung. Wie oft bist du dazu geneigt oder versuchst, Liebe zu verdienen? Ob es Liebe von jemand anderem ist, von einer anderen Person? Oder sogar Liebe von Gott? Ich muss doch so tun, damit Gott mich liebt. Und ich meine, das wurde oft, wird ja uns nachgesagt, uns Christen, dass wir versuchen sozusagen die Liebe Gottes zu verkaufen. Du musst das und das tun, damit Gott dich liebt. Das ist nicht wahr. Die Heilige Schrift, Jesus Christus, sagt uns klar und deutlich, Gott liebt dich. Der Grund, warum du existierst, warum du lebst, ist seine Liebe. Es gibt keinen anderen Grund. Er hat nicht gedacht, oh, wir haben irgendwie Mangel an Facharbeitern, deswegen machen wir noch, keine Ahnung, 300.000 Leute oder was. Nein. Oder gesagt, oh, guck mal, die Südamerika ist noch nicht besiedelt, machen wir noch ein paar Leute da. Der Grund, warum wir existieren, ist, dass Gott gesagt hat, ich liebe Menschen. Und warum du existierst, warum du hier die Luft atmest und lebst, ist seine Liebe zu dir. Es ist keine Währung, du musst es nicht verdienen. Du musst seine Liebe nicht verdienen. Und gleichzeitig, oft wenn wir sagen, oh, ich muss meine Liebe nicht verdienen, aber wie oft versuchst du die Liebe zu verkaufen? Wie oft versuchen wir mit Liebe zu zahlen? Die Kindern oder die anderen. Ich habe so oft Gespräche mit erwachsenen Menschen, die mir sagen, ich wurde als Kind damit bestraft, oder besser gesagt, ich wurde bestraft mit dem Liebesentzug. Wenn ich mich nicht richtig verhalten habe, dann wurde mir die Liebe entzogen. Meine Eltern oder meine Geschwister, wer auch immer, hat sich so verhalten, als würde ich nicht würdig sein der Liebe. Liebe ist keine Währung. Liebe ist so viel mehr. Und ich habe meine Gemeinde eingeladen und gesagt, lass uns die nächsten Wochen darüber nachdenken, wie groß die Liebe ist. Und ich glaube, wir begreifen das nicht ganz. Und wir machen, um dieses Thema zu verstehen und auch Gottes Liebe zu verstehen und Liebe zu verstehen, die wir weitergeben dürfen, lesen wir zusammen den Philipperbrief. Der Philipperbrief ist ein phänomenaler Brief, finde ich. Ich weiß nicht, ob du Philipper schon gelesen hast. Wenn ja, dann lies nochmal. Es ist ein richtig guter Brief. Und da geht es viel um Liebe. Apostel Paulus schreibt diesen Brief und ich habe den Eindruck, dieser Brief macht deutlich, was für eine innige und liebevolle Beziehung der Paulus zu dieser Gemeinde hat. Mein Lieblingsbrief in der Bibel ist nicht Philipperbrief, es ist 2. Korintherbrief. Ich finde den 2. Korinther so toll, weil Paulus, Apostel Paulus, ich fand immer so, Apostel Paulus ist immer so eine Person, die ganz oben auf Podest steht und alle sagen, oh, der Apostel Paulus. Und den 2. Korintherbrief habe ich den Eindruck, Paulus lässt die Hose runter und sagt, Leute, so bin ich. Der beschreibt seine Sehnsucht zu den Leuten, der beschreibt wie, so, du merkst, so, Paulus ist ein Typ, Mann, Mensch. Aber im Philipperbrief ist der Paulus ein Mann, der so voller Leidenschaft und Liebe ist zur Gemeinde. Wie gesagt, aber es ist phänomenal, diesen Brief zu lesen und zu entdecken, wie Paulus und diese Gemeinde, wie sie miteinander umgegangen sind, dass ich mir wünsche, für meine Gemeinde, und ich möchte das für euch, dass wir begreifen, wie großartig es ist, tatsächlich gemeinsam glauben zu dürfen. Und was für ein Privileg es ist, dass wir tatsächlich eine Gemeinde haben. Dass ihr Gemeinde habt, dass ich Gemeinde habe. Ja? Und wenn wir so einen Philipperbrief, wenn du den aufschlägst, steht Philippa. Oft sagen wir Philipperbrief oder Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi. Und ich habe immer gedacht, was stellt Paulus sich vor? Oder was hat er sich vorgestellt, als er diesen Brief geschrieben hat? Philippi, das ist eine Stadt. Hat er gedacht, die Gemeinde in Philippi, ja, da sind schöne Städte da und schöne Gebäude und schöne Fassaden da. Ich kann mich erinnern, die Straßen sind so schön. Oder, die Gemeinde, die Kirche, die Philipper haben eine richtig coole Kirche da. Natürlich nicht. Als Paulus diesen Brief geschrieben hat, hat er Menschen vor Augen gehabt. Wir sagen oft, die Gemeinde so und so. Ja, wenn ihr an die Gemeinde in Langenfeld denkt, ich weiß nicht, was du im Kopf hast, wenn du an deine Gemeinde denkst. Ist es die Holzkirche? Die Treppe darunter? Oder hast du tatsächlich deine Geschwister vor Augen? Sehr schön. Paulus, er schreibt diesen Brief an die Philipper und der hat Personen vor Augen. Und wir haben jetzt heute nicht unbedingt sehr viel Zeit, das durchzugehen. Ihr könnt die Geschichte von der Gemeinde, von der Entstehung dieser Gemeinde in Apostelgeschichte Kapitel 16 nachlesen. Wir wissen Apostelgeschichte 16, es gab eine Frau in dieser Gemeinde, die war die erste, die zum Glauben gekommen ist. Es war die Lydia. Ich finde phänomenal, dass wir Namen in der Bibel haben von Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben. Aber weißt du, was noch faszinierender ist? Wir werden sie irgendwann im Himmel sehen. Ja? Und dann läuft die Lydia da und sagt, hey, komm mal, erklär mal, erzähl mal, wie war es damals richtig? Der Paulus hat da was geschrieben oder der Lukas, wie war es für dich damals? Wir wissen, dass diese Frau Sehnsucht hatte nach Gemeinschaft und nach Gott. Sie schloss sich einer jüdischen Community oder jüdische Gemeinschaft, da waren Frauen, die sich getroffen haben zum Beten. Und Lydia, sie war keine Jüdin, sie wollte unbedingt Teil davon sein. Aber sie war eine Griechin. Sie war eine reiche Frau, sie handelte mit den Purpurstoffen. Und die hat versucht, immer connecten mit diesen Frauen. Es ging aber nicht, denn sie war keine Jüdin. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sagte so, ach Mädels, ich habe so ein Riesenhaus, ja? Und ich habe Bediensteten. Ey, lass uns nächste Bibelstunde bei mir zu Hause machen oder Hauskreis mit Kaffee und Keksen und so. Ne, es wird alles toll. Komm doch zu mir. Und alle Frauen gesagt, ja, nein, das geht nicht. Du bist keine jüdische Frau. Wir können nicht zu dir kommen. Ja? Und dann kommt der Apostel Paulus nach Philippi und er erzählt von Jesus und sagt, jeder Mensch, egal wo du herkommst, du darfst zu Gott gehören durch Jesus Christus. Und die Lydia sagt, yes, Amen, ich bin dabei. Sie ist die Erste. Bevor die jüdischen Frauen sich überlegt haben und überhaupt verstanden haben, warum das geht, ne, sagt sie, ich bin dabei. Und dann zwingt sie Paulus und Timotheus und wer dabei war, alle in ihr Haus und sagt, ihr müsst zu mir kommen. Es ist interessant, die sagt, wenn ihr glaubt, dass ich hier zum Herrn treu stehe oder dass Gott mich angenommen hat, dann müsst ihr in mein Haus kommen. Warum? Weil normalerweise Juden würden niemals in Haus eines Heiden kommen. Und sie sagt, wenn es wirklich weiß, was du gesagt hast, dass ich 100% dazugehöre, dann beweise es und komm unter mein Haus. Und Paulus macht das. Die Frau, die Sehnsucht danach hatte, endlich eine Gemeinschaft zu erleben, diese Frau hat Paulus jetzt vor Augen, wenn er diesen Brief schreibt. Dann haben wir da einen anderen Mann, der Gefängnisdirektor, kennst du den noch? Der Gefängnisdirektor, der Mann, sein ganzer Sinn und Bedeutung im Leben war, Leute gefangen zu halten. Das war der Sinn der Sache. Er hatte keinen anderen Sinn und Zweck in seinem Leben. Ja? Gefängnis, gefangen genommen, ab ins Gefängnis. Wenn du Glück hattest, wurdest du freigelassen. Wenn nicht, muss ich auf dich aufpassen. Das war sein Leben. Und auf einmal, Paulus und Timotheus sitzen im Knast, singen mitten in der Nacht irgendwelche Lieder, also Lobpreislieder, wahrscheinlich so, lobe den Herrn meine Seele und so. Baff! Dann Ketten sprengen, die Türen gehen auf, Fenster gehen auf und der Mann sieht das, dieser Direktor Gefängnis, was macht er? Er sagt nicht, lass uns hinterherjagen. Nein, er sieht und auf einmal denkt er, der Sinn meines Lebens und Bedeutung meines Lebens ist weg, weil ich den Job, den ich hatte, auf Gefangenen aufzupassen, nicht erledigt habe. Mein Leben hat keinen Sinn. Und dann schnappt er sich ein Schwert und will sich töten. Musst du dir vorstellen, wie verzweifelt der Mann war? Ja? Wenn du keinen Sinn und Bedeutung mehr im Leben hast, egal was für dich Sinn und Bedeutung ist, wenn das auf einmal weg ist, dann sagst du, okay, es lohnt sich nicht zu leben. Und dieser Mann war kurz davor, sich umzubringen und Paulus sagt, tu dir nichts an. Und dann wie dieser Mensch kommt zum Glauben. Das Haus von Lydia, also alle, Katze, Maus, Mickey Maus, alles was da gelebt hat, wurden alle getauft, kommen alle zu Glauben. Bei dem Gefängnisdirektor genauso, Mann und Maus wurden alle getauft, ja, kommen alle zum Glauben und bilden die Gemeinde in Philippi. Und jetzt ist Paulus im Gefängnis und er schreibt den Brief an die Gemeinde. Und er hat diese Leute vor Augen. Lasst uns mal zusammen lesen, ihr habt vielleicht die Outline, die ihr habt. Da steht ansonsten Philipperbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 11 oder 2 bis 11. Das ist die gute Nachricht, also bitte seid nicht irritiert, wenn ihr Luther habt oder andere Übersetzung. Ich lese aus der guten Nachricht, da steht, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke. Jedes Gebet für euch alle, wird mir erneuert zum Dank und erfüllt mich mit Freude. Dank und Freude, dass ihr euch so eifrig für die gute Nachricht einsetzt, seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt. Und bis heute. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich kann gar nicht anders, als so über euch denken. Denn ich trage euch alle in meinem Herzen. Ich kann gar nichts anderes als so über euch denken, denn ich trage euch alle in meinem Herzen. Gerade jetzt, da ich für die gute Nachricht im Gefängnis bin und sie vor Gericht verteidige und ihre Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt hier Teil an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Er weiß auch, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir gewirkt hat. Ich bete zu Gott, dass er eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen, reich an den guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat. Faszinierend, oder? Jedes Mal, wenn ich an euch denke, jedes Mal, wenn ich für euch bete, jedes Mal bin ich dankbar. Ich trage euch in meinem Herzen. Ich habe Sehnsucht nach euch. Wow! Da merkst du, da ist eine Beziehung, oder? Da merkst du, da ist was. Und ich finde, es ist toll, diese Disziplinen, die Paulus hat, und diese Eigenschaften, die er sagt. Er sagt, ich denke an euch. Ich denke an euch, wenn ich bete für euch. Ich weiß nicht, wie oft du an deine Gemeinde denkst. Und wenn du an deine Gemeinde denkst, was denkst du? So wie Paulus, oh Gott sei Dank, es gibt diese Gemeinde. Oh meine Güte, nein, diese Gemeinde. Ja? Denkst du an deine Gemeinde? Betest du für deine Gemeinde? Und vor allem, bist du dankbar für deine Gemeinde? Oder bist du eher frustriert über deine Gemeinde? Und Paulus sagt ganz klar und deutlich, ich danke für euch. Ich danke für euch. Ich bin dankbar. Und er sagt, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke. Ich bin dankbar, dass es euch gibt. Weißt du, Dankbarkeit ist sehr, sehr wichtig in unserem Leben als Christen. Dankbarkeit ist etwas, was Gott uns beibringen möchte und es ist etwas, was Gott von uns fordert. Die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist nicht etwas wie das höfliche Form. Wenn ihr Kinder habt, nee, wir versuchen unseren Kindern beizubringen, sie sollen dankbar sein. Warum? Das gehört sich. Sei dankbar, sag Dankeschön. Ja, das gehört sie so. Sei ein braver Junge, ein braves Mädchen. Ne? Sag immer Dankeschön. Das ist höflich. Und man könnte denken, Gott möchte auch, dass wir höflich sind. Also sei mal schön brav und sei mal dem lieben Gott immer Danke. Wirklich? Ich glaube nicht, dass Gott darum geht, dass wir höflich sind. Dankbarkeit, wenn du darüber nachdenkst, Dankbarkeit ist die Quelle für mein Vertrauen zu Gott. Denn wenn ich lerne, dankbar zu sein, Gott gegenüber, dann weiß ich, dass alles, was ich habe, kommt von ihm. Ich kann ihm vertrauen, weil er mich versorgt. Dankbarkeit ist meine Quelle des Vertrauens zu Gott. Dankbarkeit ist auch die Quelle für die Anerkennung, wer Gott wirklich ist. Ich danke ihm, weil ich weiß, dass er all das mir gibt, was ich brauche, dass er mich versorgt. Dankbarkeit ist die Quelle auch für die Großzügigkeit. Wenn Menschen Probleme haben mit Großzügigkeit, dann liegt das oft daran, dass wir denken, das habe ich alle selber gemacht. Und warum soll ich das mit anderen teilen? Und andersrum, wenn Gott sagt, ich versorge dich, ich gebe dir alles, ich bin großzügig, und deswegen darfst du großzügig sein. Die Quelle für die Großzügigkeit basiert in Dankbarkeit. Deswegen will Gott, dass wir dankbar sind. Und auch Paulus, er weiß, dass Dankbarkeit wichtig ist. Und er sagt, wenn ich an euch denke, wenn ich für euch bete, dann werde ich dankbar. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 hat er geschrieben, Paulus wieder, er sagt, dankt Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von euch als Menschen, die zu Jesus Christus gehören oder mit Jesus Christus verbunden sind. Dankt Gott in jeder Lebenslage. Nein, nicht in jeder Lebenslage können wir Gott danken. Nicht für jede Lebenslage. Wenn du gerade eine schlimme Diagnose bekommen hast, welche auch immer das ist, dann musst du nicht sagen, ja Gott, ich danke dir dafür. Oder wenn deinen Kindern etwas passiert ist, oder deine Eltern, oder deinem Partner. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo du sagst, das ist zum nicht gut. Aber Paulus sagt, in jeder Lebenslage gibt es trotzdem etwas, wofür du danken kannst. In jeder Lebenslage. Wisst ihr, wenn ich sehr verzweifelt bin, wenn ich gerade eine schlimme Situation erlebe, dann denke ich immer noch, zum Glück gibt es Eiscreme. Ja, ihr lacht. Ich komme aus der Sowjetunion. Da gab es nicht immer Eiscreme. Und deswegen, wenn ich denke so, es gibt nichts, es gibt keinen Grund zu danken, dann denke ich so, ja doch, es gibt eine Eiscreme. Und dafür kann ich danken. Ja? Es gibt in jeder Situation einen Grund zu danken. Paulus, es ist nicht so, dass er irgendwo am Strand liegt und sagt, ah, ich habe hier Pina Colada und dann schreibe ich noch einen Brief an die Philippa. Ja, so, oh, by the way, ich danke, dass es euch gibt. Nein. Paulus sitzt im Gefängnis. Er sitzt im Gefängnis und er sagt trotzdem, in dieser Situation, die so schlimm ist, habe ich Grund zu danken. Was ist das? Die Gemeinde in Philippi. Ihr seid mein Grund, um dankbar zu sein, auch wenn ich im Knast bin. Wie wunderbar ist das? Und wofür ist er dankbar? Dass er sagt, ich bin dankbar, dass ihr genauso wie ich die gute Nachricht angenommen habt, also den Glauben an Jesus. Aber nicht nur damals, dass ich bei euch war, nicht damals, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern ihr habt das damals angenommen. Und jetzt, ich sitze im Knast, ihr habt nicht aufgehört, an Jesus zu glauben. Noch mehr, ich verteidige die gute Nachricht. Was macht ihr? Ihr redet weiter von Jesus. Es ist nicht so, dass ich Paulus sage, oh, die kriegen das nicht mehr ohne mich, ich muss wieder zurück nach Philippi. Nein, ich sehe, ihr redet von Jesus. Ihr erzählt anderen Leuten von Jesus. Das macht mir Mut. Und er sagt, das, was Gott angefangen hat, was hat Gott angefangen? Den Glauben bei diesen Menschen, diese Gemeinde. Paulus sagt, das, was er Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. Dafür bin ich dankbar. Jetzt nochmal, denk mal kurz darüber nach. Ist deine Gemeinde dein Grund zur Freude? Es soll es sein. Unsere Gemeinden sollen Grund zur Freude sein. Das sind die Menschen, die mit uns glauben, die mit uns beten, die mit uns zusammen von Jesus erzählen. Paulus sagt, Dank und Freude. Wenn du wirklich Freude erleben möchtest in deinem Leben, wenn du so einen miserablen Tag hast, fang einfach zu danken. Und vielleicht ist das der einzige Grund, Gott, ich bin dankbar, dass ich am Sonntag um 18 Uhr einen Ort habe, wo ich dich anbeten kann. Und ich bin froh, dass ich da nicht alleine sitze, sondern noch ein paar Verrückten dabei sind, die das glauben, was ich glaube. Und du wirst merken, wenn du anfängst zu danken, dass die Freude kommen wird. So wie bei Paulus. Und dann erklärt er auch, warum das so wichtig für ihn ist, dieses gemeinsames Leben. Weil er sagt, wir haben etwas Gemeinsames, und zwar ist es unsere Mitte in unserem Leben. Paulus schreibt in diesem zweiten Vers, der ist wunderbar aufgebaut, ich trage euch alle in meinem Herzen, also der Rahmen ist so, ich trage euch alle in meinem Herzen und unten würde sagen, ich weiß, er weiß, also Gott, wie sehr ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Und in der Mitte kommt, ihr alle habt ja Teil an der Gnade, die Gott mir erwiesen hat. Paulus sagt, ich trage euch alle in meinem Herzen. Warum? Weil ihr seid mit mir bei diesem Werk. Wir haben etwas Gemeinsames. Wir alle. Das Gemeinsame, sagt Paulus, ist nicht unsere Kultur. Es ist nicht unsere Tradition. Es ist vielleicht sogar nicht unsere Sprache. Es ist nicht die gleiche Theologie vielleicht. Was wir gemeinsam haben, ist Jesus Christus. Ist euch das bewusst? Ich meine, ist uns bewusst, dass wir hier zusammen sind, nicht weil wir die gleiche Sprache sprechen. Wir sprechen manchmal nicht mal gleiche Sprache. Bei uns im Gottesdienst heute waren, keine Ahnung, 7 oder 8 unterschiedliche Sprachen. Und wenn jeder auf seiner Sprache Vater unser betet, ich sag's dir, das ist sehr verwirrend. Aber wir kommen zusammen, nicht weil wir die gleiche Kultur haben, nicht weil wir die gleiche Tradition haben. Ich habe ganz andere Traditionen als die Leute, die vielleicht aus Brasilien kommen oder aus Taiwan oder so, ne? Oder Iran. Unterschiedliche Kultur, unterschiedliche Sprachen. Was verbindet uns? uns ist Christus, unser Zentrum. Unser Zentrum, unsere Mitte. Und Paulus sagt, deswegen ja, trage ich euch alle in meinem Herzen. Es gab, Apostel Paulus, wenn du seine Briefe liest, dass diese Gemeinde in Philippi so eng mit ihm verbunden war. Das war nicht normal und das wusste Paulus. Er schreibt in einem anderen Brief, alle haben mich verlassen. Alle haben mich verlassen. Man denkt so, ah, der Paulus, der war so klasse und alle Leute liebten ihn. Nein, er war sehr umstritten. Und es gab Momente, wo er sagt, ich bin im Gefängnis und alle haben mich verlassen. Alle sind weg von mir. Nicht nur, dass die sagen so, okay, der Paulus sitzt im Knast, wir können ihn sowieso nicht besuchen, sondern die haben gesagt so, wahrscheinlich ist er auch ein Irrlehrer. Und wahrscheinlich ist er schuldig, dass er da im Knast sitzt. Stell dir vor, du bist in so einer Situation, wo du denkst, ich bin unschuldig, ich verteidige das Evangelium, ich kämpfe für die Wahrheit des Evangeliums und dann wirst du von deinen eigenen Leuten diskreditiert und verlassen. Und hier sagt er, ich trage euch im Herzen, weil ich weiß, ihr steht zu mir. Warum? Weil wir diese Mitte, diesen Christus zusammen haben. Was ist interessant ist, das, was Paulus hier geschrieben hat, dass wir zusammen die Mitte oder das Zentrum haben. Ich habe jetzt ein interessantes Buch gelesen, um einen Businessman, Geschäftsmann, ein Geschäftsmann hat ein Buch geschrieben, und wo er versucht deutlich zu machen, wie wichtig es ist für uns im Leben, ein Zentrum zu haben, eine Mitte zu haben. Etwas, was dir die Geborgenheit, Orientierung, Kraft und Weisheit gibt. Sicherheit, Geborgenheit, Kraft und Weisheit. Und dieser Mensch ist kein Christ. Er schreibt dieses Buch und sagt, es ist ganz wichtig, dass du in deinem Leben dieses Zentrum hast. Und dann sagt er so, Familie darf es nicht sein, dein Beruf darf es nicht sein, deine Kinder können es nicht sein, ja, alle möglichen Dinge. Und ich habe gesagt, das Einzige, was es sein kann, ist Christus. Es ist nur Christus, der das sein kann, denn er gibt die Geborgenheit, Orientierung, Kraft und Weisheit für dein Leben. Und das ist das, was wir als Gemeinde haben. Das ist das, was wir in Christus haben. Der uns Geborgenheit gibt, der uns Orientierung gibt, der uns die Weisheit schenkt und uns auch die Kraft gibt. Und Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 1, Vers 21, Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen Felsen, auf festen Grund gestellt, auf Christus. Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt, auf Christus. Das ist das, was uns verbindet als Gemeinde. Wenn du für andere betest, wenn du für deine Familie, für deine Gemeinde betest, für die Mitglieder deiner Gemeinde, dann denk daran, es ist nicht der Musikgeschmack, der uns verbindet. Es ist nicht der Kleidergeschmack, der uns verbindet. Es ist vielleicht nicht unsere Sprache. Was uns verbindet, ist Christus. Deswegen bete ich für dich. Und deswegen liebe ich dich. Muss ich dich lieben? Die Liebe unter Geschwistern, die Liebe untereinander ist keine Option. Wir leben so und tun so, als wäre das eine Möglichkeit. Ich kann in meiner Gemeinde sein und ich kann meine Leute auch nicht lieben. Muss ich denn jeden lieben? Ja. Das ist genau, was Jesus sagt. Das ist genau, was Gott sagt. Und wir haben oft in der Gemeinde so, ja, aber mich kommt doch nicht mit allen klar. Das spielt keine Rolle. Der Johannes sagt ganz klar und deutlich, wenn du sagst, ich liebe Gott, den du nicht siehst, und sagst dem Bruder, den du siehst, aber nicht liebst, dann lügst du. Und wir sehen, ich habe den Eindruck, dass wir manchmal uns das zu einfach machen und sagen, naja gut, aber wir haben doch alle Schwächen und Probleme. Nochmal, wir müssen uns nicht auf die Schwächen fokussieren und nicht auf unsere Unterschiede, sondern auf das, was uns verbindet. Und das ist Christus. Das ist Christus. Ich erzähle immer wieder, wir feiern jeden Sonntag das Abendmahl, jeden Sonntag aus einem einfachen Grund, weil ich sage, es kann sein, dass du sagst, die Predigt war total Katastrophe, kann passieren. Es kann sein, dass du sagst, die Musik war total schlimm, die haben schon wieder diese laute Krachmusik gemacht oder so. Es kann sein, dass Moderation nicht gut war, es kann sein, dass die Kinder unruhig waren. Es kann alles nicht so sein, wie du dir das vorgestellt hast. Aber was uns verbindet, ist der Christus. Und das ist das, was wir am Ende noch uns bewusst machen. Und egal, wie ich mich über dich geärgert habe oder du über mich geärgert hast, was uns verbindet, ist der Christus. Und das ist, was wir sehen bei Paulus, diese Leidenschaft, diese Liebe. Ich meine, guck mal, er schreibt, er weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Sehnsucht. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, dass unsere Leute, wenn die zum Gottesdienst gehen, sagen, ich habe Sehnsucht, meine Familie wiederzusehen. Nicht, oh, es ist eine Pflichtveranstaltung und am besten komme ich Viertelstunde später, damit ich die ganze Nase nicht sehen kann und gehe dann auch kurz bevor wir Amen sagen, damit ich wieder mit diesen Nasen nicht abhängen muss. Ich komme in die Gemeinde, weil ich weiß, ey, ich habe so eine seltene Sehnsucht. Es ist nicht etwas, was wir selber produzieren können. Es ist etwas, was Gott uns schenkt. In Jesus Christus. Es beginnt damit, dass wir aneinander denken, füreinander beten, füreinander dankbar sind und uns bewusst machen, Christus verbindet uns. Und dann kommt weiter, dass Paulus sagt, und ich bete für euch. Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Einsicht und Verständnis. Ich bete, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Man könnte sagen, Paulus möchte, dass wir gegenseitig uns besser lieben. Dass er will, dass unsere Liebe, dass wir einander mehr lieben und diese Liebe. Was ist die Liebe? Paulus, wenn man Paulus liest, muss man genau wissen, okay, wie fühlt er diesen Begriff? Was meint er damit mit Liebe? Geht es um die Zuneigung? Geht es um Gefühle? Oh, ich habe gerade nicht diese Gefühle für dich. Ja, so. Kennt ihr das? Ja, die Liebe ist irgendwie kalt geworden. Ja. Bei Paulus müssen wir ganz klar wissen, Paulus redet nicht von Gefühlen, sondern in 1. Korintherbrief, Kapitel 13, macht Paulus deutlich, was er mit Liebe meint. 1. Korinther 13, ihr könnt es zu Hause nachlesen, 1. Korinther 13, ich habe nur zwei Verse rausgenommen, 7 und 8, da steht, die Liebe gibt nie jemand auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Na, wenn du von Gefühlen sprichst, dann wird das nicht, dann stimmt das nicht, dann passt das nicht. Paulus spricht von einer Person, über eine Person, nämlich Jesus Christus. Christus ist die Liebe, von der Paulus spricht. Und wenn er sagt, ich hoffe, dass eure Liebe an Einsicht und Verständnis immer reicher wird, dann geht es ihm darum, dass er sagt, ich möchte, dass eure Beziehung zu Christus immer reicher wird. Es geht um Beziehung zu Jesus Christus. Das ist Paulus immer wichtig war. Weißt du, wenn er schreibt an die Gemeinde, wie die sich vertragen oder verhalten sollen, er sagt immer wieder, in erster Linie, wie ist eure Beziehung zu Jesus? Das ist das Entscheidendste. Wir als Christen, du und ich, unsere erste Aufgabe ist nicht dafür zu sorgen, dem anderen zu sagen, was er falsch oder richtig macht, sondern unsere Aufgabe ist, wie ist meine Beziehung zu Christus? Folge ich Jesus? Höre auf ihn? Denn wenn diese Beziehung stimmt, dann habe ich Gnade für andere. Dann habe ich Liebe für andere. Und Einsicht, was Paulus sagt, die Einsicht ist, dass ihr versteht, ihr könnt ohne Jesus nicht leben. Das ist die Einsicht. Du kannst nicht ein gutes Leben führen, ein glückliches Leben führen, ein erfülltes Leben führen ohne Christus. Das ist eine Einsicht. Entweder du hast die oder du hast die nicht. Und Paulus sagt, ich hoffe, dass eure Liebe reicher wird an Einsicht, dass ihr mehr und mehr begreift, ich brauche Christus in meinem Leben. Ich brauche Christus in meinem Leben. Ich kann mein Leben ohne Christus nicht bewältigen. Je früher wir das verstehen, umso einfacher wird das in unserem Leben. Ich brauche Christus. In Epheser 2, Vers 8 sagt Paulus, eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfangt sie allein durch die gute Werke. Keiner widerspricht mir, okay? Ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Das ist das Tolle, das ist gut zu wissen, dass ich Christus brauche und ich kann es mir nicht verdienen. Einsicht. Und dann aber, sagt Paulus, braucht ihr auch Verständnis. Und zwar, dass unsere Beziehung, unsere Liebe zu Gott, mein Glauben an Gott, immer in der Liebe zu anderen münden muss. Eine Beziehung zu Christus muss immer dahin gebracht werden, dass ich anfange, andere zu lieben. Dafür brauche ich Verständnis, dafür brauche ich Weisheit. Ich muss es verstehen, dass die Liebe, oder besser gesagt der Glaube ohne Liebe zum Nächsten nichts ist. Der Glaube ohne Werke oder ohne Liebe zum Nächsten stimmt nicht. Da ist irgendwas fehlt dann. Guck mal, 1. Johannes 3, Vers 18 sagt Johannes, meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen, sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen. Die Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Sie muss, also die Liebe, sich in den Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen. Der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Die Liebe nur aus schönen Worten. Weißt du, ich bin großartig, wenn es darum geht, meiner Frau zu sagen, wie sehr ich sie liebe. Ich kann schöne Worte machen. Ja, Schatz, ich liebe dich über alles. Du bist so schön wie die Sterne und bla bla bla. Und ich kann dir wirklich sehr, sehr viele tolle Sachen sagen, wie sehr ich sie liebe. Aber dann fahren wir, ja, und ich fahre schnell um die Kurve und sie sagt, kannst du bitte langsam fahren? Dann sage ich, ja, stell dich nicht so an. Ich habe alles im Griff. Oh, so schöne Worte. Aber wenn meine Frau Angst hat und mich darum bittet, vorsichtig zu fahren, dann habe ich kein Verständnis für. Wir können so viele schöne Worte machen. Nochmal, Johannes sagt, ey, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen. Ja? Und ich finde das so lustig, so die neue Generation, die Gen Z, Generation Z oder Millennium, die sind alle voller Liebe. Oh, ich liebe dich. Weißt du, ich habe ja Kinder zu Hause, nee, sie mit ihren Freunden immer so, oh, ich liebe dich auch. Und alles ist so Liebe, 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 Liebe. Ne? Und ich sage immer so, genau, das ist immer so, oh, ich liebe dich, Bruder, ja, ich liebe dich auch. Kannst du helfen mir beim Umzug? Ich bete für dich. Kennt ihr das? Wenn dann sie sagen, ja, ich brauche Hilfe. Kannst du mich im Krankenhaus fahren? Ja, tut mir leid, also gerade nicht. Schöne Worte. Und Johannes sagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Deswegen sagt Paulus, ich bete dafür, dass eure Liebe reich an Verständnis wird, dass ihr Weisheit habt und versteht. Wir brauchen unsere Glaube an Gott. Aus unserer Beziehung zu Gott muss die Liebe zum Nächsten kommen. In 2. Korinther 5, Vers 14 sagt Paulus, denn die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Denn die Liebe, die Christus mir erwiesen hat, nochmal, nicht meine Tradition, nicht meine Theologie, nicht meine Dogmatik, nicht meine Kultur bestimmt mein Handeln, sondern die Liebe, die Gott mir erwiesen hat, die bestimmt mein Handeln. Und in 1. Johannes 3, Vers 16, ihr kennt ja alle Johannes 3, Vers 16, oder? Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Ja? Das Interessante ist, was dieser Mann in 1. Johannes 3, Vers 16, ist ja derselbe Schriftsteller oder Autor. Und 1. Johannes 3, Vers 16 hat er Folgendes geschrieben, Christus gab sein Leben für uns hin. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Boom. Christus gab sein Leben für uns hin. Deswegen, und daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Und jetzt müssen wir auch bereit sein, für unser Geschwister unser Leben einzusetzen. Das ist nicht einfach. Und weißt du, es geht nicht darum, dass wir sagen, oh, jetzt müssen wir alle irgendwas machen. Das wäre purer Aktionismus. Darum geht es nicht. Was mich an dieser Geschichte besonders interessiert oder was ich faszinierend fand, wenn du nochmal Apostelgeschichte 16 liest und siehst, dass da Lydia sich bekehrt hat und mit ihr ganzer Haushalt sich taufen ließ und viele Leute auf einmal dann glauben mussten oder der Kerkermeister ist genau das Gleiche, sein ganzer Haus. Und als ich darüber gepredigt habe, die Fragen, die meisten Leute kamen zu mir und haben gesagt, Pastor, also, dass die Lydia oder Kerkermeister sich bekehrt haben, kann ich verstehen. Aber der Rest, was mit dem Rest? Haben die sich wirklich entschieden? Oder waren das nur Mitläufer? Ja, also die anderen, also bei denen wissen wir, die haben Jesus aufgenommen. Aber die anderen, die wurden mir sozusagen gezwungen. Die konnten ja gar nicht anders. Es ist interessant, dass wie in einer Kultur leben, in unserer westlichen Kultur, wir haben den Glauben von der Gemeinschaft isoliert. Wir predigen und wir sagen immer, du musst dich entscheiden, Jesus nachzufolgen. Und es entstand der Eindruck, ich kann auch alleine, wenn ich alleine mich entscheide, es ist meine persönliche Entscheidung, ich kann auch alleine diesen Glauben leben. Das ist das, was entstanden ist. Und das ist falsch. Es kann sein, dass du so denkst, aber lass dich warnen. Es ist nicht die Wahrheit. Denn der Glaube, weißt du, für Juden damals oder für die Griechen, für die war das undenkbar zu glauben und zu denken, ich kann alleine glauben. Diese Menschen, die sich damals taufen ließen, für die war das nicht so, glaube ich oder nicht, sondern für sie war die Frage, okay, wir glauben an Jesus, aber was viel entscheidender war, wir leben jetzt diesen Glauben in der Gemeinschaft. Das war das viel Entscheidende. Wir haben eine junge Frau bei uns gehabt, auch aus Vietnam, die kam zu uns in die Gemeinde und dann, die war so in so einem Alter wie unsere Kinder und wir haben die dann ein bisschen aufgenommen oder ein bisschen adoptiert sozusagen, die war dann öfter bei uns und war bei uns in der Gemeinde und so weiter. Und die hat irgendwann mir gesagt, wir haben dann zu Weihnachten eingeladen und so weiter und so fort, die war ja alleine hier in Deutschland. Und irgendwann hat sie gesagt, ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Yay, yeah, super. Ich habe gesagt, warum? Sagt sie, weil ihr Christen seid, weil ihr Jesus folgt und ich bin in eurer Familie, also folge ich Jesus. Aber hast du dich richtig entschieden? Ja, als Pastor denkt man sofort so, ja, ich weiß es nicht, ob die sich richtig entschieden hat. Aber sie hat gesagt, es spielt keine Rolle, ob ich entscheide oder nicht, sondern ich sehe, wir als Familie folgen Jesus. Ich kann Jesus nicht alleine folgen. Ich brauche Gemeinschaft, in der ich Jesus mitfolgen kann. Verstehst du? Wir brauchen einander. Ich glaube, das ist eine wichtige Lektion für uns alle. Du und ich, wir brauchen andere. Und wenn du denkst, oh, ich kann alleine glauben, kannst du nicht. Ich habe niemanden erlebt, der über lange Zeitraum alleine geglaubt hat. Wenn Leute alleine waren und wenn ich nach, keine Ahnung, 5 Jahre oder 3 Jahre mit denen mal gesprochen habe, habe ich gedacht, du glaubst alles Mögliche, nur nicht das, was in der Bibel steht. Oder nicht das, was Jesus ist. Verdränge diesen Gedanken und gib diesen Gedanken auf, ich kann alleine glauben. Nein, du brauchst diese Geschwister, die hier sind. Sind die perfekt? Nein. Bist du perfekt? Nein. Aber das spielt keine Rolle. Denn das Entscheidende ist unser Zentrum, oder? Und dieses Zentrum ist Jesus Christus. Und wenn wir das verstehen, ich brauche andere, fange ich an, dafür zu danken. Stell dir vor, du bist in einem Land, wo du Tag ein, Tag aus niemanden hast, mit dem du beten kannst. Den du niemanden anrufen kannst und sagen, bete bitte für mich. Oder für den du dankbar sein kannst. Weil du niemanden hast, du bist alleine. Das ist eine Extremsituation und manche Christen befinden sich in sowas. Und glaub mir, die würde alles dafür geben, um das zu erleben, was du hier am Sonntag erlebst. Gemeinschaft mit den anderen. Ich hoffe, dass ihr das mitnimmt. Nachfolge geschieht in Gemeinschaft. Gemeinschaft besteht durch Liebe. Aber Liebe ist keine Währung. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Gemeinde in Langenfeld. Vater, es gibt gute Gründe, warum diese Gemeinde hier ist, weil du sie gegründet hast, weil du sie hier etabliert hast und weil du sie immer noch am Leben erhältst. Es gibt viel Gerede darüber vielleicht oder Überlegungen, wie es weitergehen kann oder gehen soll. Aber Vater, alles, was diese Gemeinde braucht, ist hier. Du. Du bist hier. Und du hast Menschen zusammengebracht, die dich lieben, die an dich glauben und die anderen lieben sollen. Und so bitte ich dich, Vater, für jeden Einzelnen von uns, dass wir verstehen, dieses Privileg, dieses Geschenk wertzuschätzen, füreinander dankbar zu sein, füreinander zu beten, aneinander zu denken und Vater nochmal wirklich dankbar zu sein, dass wir das erleben dürfen. Wir danken dir für den Segen der vergangenen Jahre und Vater, wir blicken in die Zukunft mit der Hoffnung, dass du noch mehr Menschen herbringst, die auf der Suche sind nach Liebe. Menschen, die auf der Suche sind nach Zugehörigkeit, wie die Lydia. Vater, Menschen, die auf der Suche sind nach einem Sinn und Zweck im Leben, so wie der Kerkermeister. Vater, Menschen, die verwirrt sind und vielleicht gar nicht wissen, was sie von diesem Leben erwarten haben. Vater, Menschen, die einfach sich nach Liebe sehen. Wir bitten dich, Herr, dass du sie herbringst und ich bitte dich, dass du diese Gemeinde bereit machst, all diese Menschen zu lieben, indem sie üben und lernen, jetzt einander zu lieben, so wie du uns geliebt hast. Vater, wir sind nicht perfekt, aber du bist es. Wir sind nicht immer gut, aber du bist es. Und so bitte ich dich, dass deine Herrlichkeit, deine Liebe und all das, was Gute, was du bist, dass es durch uns in diese Welt gespiegelt wird, hier in Langenfeld. Ich bitte dich für diese Gemeinde, in Jesu Namen. Amen.